Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich habe schlechte Neuigkeiten für euch oder zumindest für all jene, die jetzt die Omega oder die God Candle erwarten, dass Bitcoin an einem Tag um 10.000, 20.000, 100.000 Dollar steigt und uns alle schlagartig reich macht. So schnell geht es nicht. Wir sprechen heute über das Power Law. Ich habe den Christopher Burger am Kanal. Er ist Deutscher, geboren in Hamburg, aber aufgewachsen in Frankreich. Vater ist Amerikaner, Mutter ist Deutsche und er ist schon seit 2011, 12, 13 dran an Bitcoin, aber auch an der Idee des sogenannten Power Laws, also dass der Bitcoin-Preis quasi das natürliche Wachstum von Bitcoin widerspiegelt, und wenn man eben die Zeit, nicht nur den Preis, sondern auch die Zeit in eine Log-Ansicht nimmt, dann bekommt man eigentlich ja den Fahrplan für den Bitcoin-Preis, und der sagt, ja, irgendwann steigt das Ding auf 1 Million, aber das wird noch einige Jahre dauern, möglicherweise bis zu 10. Wir sprechen über diese Entdeckung, was es bedeutet, wenn wir dieses Power Law ernst nehmen. Naja, und wie wir die weitere Entwicklung von Bitcoin auch abseits des Preises einschätzen. Aber auch der Chris hat ein, zwei, ja, sagen wir mal, Beschwerden darüber, was er sich gedacht hätte, was rund um Bitcoin schneller geht. Naja, und wenn ihr jetzt noch aufsteigen wollt auf diesen Bitcoin-Zug, dann gibt es dafür keine andere Adresse, die ich auswählen würde, als die von Coinfinity. Mit dem Code WasBitcoinBringt in einem Wort könnt ihr dort beim Kauf, Verkauf und Sparplan 21% sparen in den ersten 6 Monaten. Das gilt auch für Bestandskunden. Schaut auch auf jeden Fall rein bei Coinfinity und schützt eure Bitcoin, schützt eure Keys mit der Bitbox O2 Hardware Wallet von Shift Crypto aus der Schweiz. Open Source, nutze ich jeden Tag. Ein super Gerät, und auch da gibt es mit dem Code WasBitcoinBringt 5%. Und jetzt schauen wir gleich rein zum Interview mit Chris zum Thema Bitcoin Power Law. Heute sprechen wir über das Bitcoin Power Law und ein paar andere Bitcoin-related Geschichten. Hallo Chris.
Hi Nico, wie geht's?
Mir geht's sehr gut, ich hoffe, dir geht's auch gut.
Super.
Harold Christopher Burger, ist das der richtige Name? Ist das Englisch?
Ja, es ist amerikanisch. Mein Vater ist Amerikaner, meine Mutter ist Deutsche. Und ich weiß nicht, warum meine Eltern entschieden haben, dass ich so einen komischen amerikanischen Namen haben soll. Einen doppelten Namen. Und der erste ist der, den man eigentlich nicht wirklich benutzt. Keine Ahnung warum.
Ah, verstehe. Ja. Das heißt, du, dein Vater ist Amerikaner, deine Mutter ist Deutsche, du bist in Hamburg geboren, aber in Frankreich aufgewachsen und jetzt sitzt du in der Schweiz. Habe ich das richtig zusammengefasst?
So ungefähr, ja. Ja, ich bin wieder in Frankreich gelandet, aber in der Nähe der Schweiz.
Richtig. In der Nähe der Schweiz, ja. Okay, verstehe. Du bist Unternehmer, du bist Trader und du bist einer der wenigen, die sich mit dieser Power-Law-Geschichte bei Bitcoin schon sehr früh auseinandergesetzt hat. Kannst du uns mal deine Bitcoin-Story erzählen?
Meine Bitcoin-Story, ja, also bevor ich Bitcoin kennengelernt habe, habe ich nennt man das auf Deutsch, die österreichische Schule von Economics, ja, genau, kennengelernt, Mises.org und alles Mögliche. Ich habe ein Buch von Rothbard gelesen. Na, ich schon länger überlegt, ob es nicht möglich wäre, irgendwie was, ein digitales Geld zu haben, das besser ist als der Dollar oder der Euro. Aber es war mir überhaupt nicht klar, wie das passieren könnte. Damals hatte ich noch die Vorstellung, dass man irgendwie Gold benutzen könnte, irgendwie, dass es irgendwo eine Bank gibt und da sitzt das Gold und dann hat man Scheine oder digitale Scheine im Wert von dem Gold, das da in der Bank sitzt. So ähnlich wie in dem Buch Cryptonomicon von Neal Stephenson. Das war irgendwie meine Vorstellung von einer perfekten Währung. Was Besseres konnte ich mir nicht vorstellen. Und dann irgendwann bin ich auf Bitcoin gelandet und da ist mir klar geworden, dass das eine bessere, noch bessere Sache ist. Und dass man das nicht, die Regierung das nicht einfach ausschalten kann. Und da war mir gleich klar, dass ich ein Stück davon haben wollte. Das war früh, das war 2011 und ich habe gleich ein kleines bisschen gekauft, aber es war wirklich sehr, sehr wenig. Und das war natürlich sehr dumm, weil ich hatte es schon richtig verstanden, aber ich habe mich einfach nicht getraut, mehr zu kaufen. Aber ja, das ist meine Bitcoin-Story. Jeder denkt wahrscheinlich so, ich hätte mehr kaufen sollen, aber ja.
Jeder hat diese Story, für die aber keinerlei Mitleid bekommt, leider Gottes. Ja, ich habe die auch und ich erzähle sie auch immer wieder und mein Gott, ja. Anders geht's dann glaub ich auch nicht. Wie bist du bei Austrian Economics gelandet? Ist da einfach so, was hat dein Auge dafür geöffnet?
Ja, so genau weiß ich das nicht mehr, aber es hat mich schon immer gestört, dass es immer mehr Geld gibt, praktisch. Mhm. Dass es keinen Sinn macht, einfach Geld zu sparen. Dass wenn man das macht, verliert man prinzipiell. Und dass man, um irgendwie Gewinne zu machen, dass man risikoreiche Investments machen muss. Das hat mich schon immer gestört. Also praktisch der Keynesianismus hat mich schon immer gestört. Und deswegen wollte ich, ja, verstehen, ob das wirklich stimmt oder nicht. Und bin schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht stimmt, dass es unbedingt so sein muss, wie die Keynesianer denken.
Das heißt, du hast quasi eine ähnliche Karriere auch gemacht im Denken wie wahrscheinlich Satoshi selbst, ja, weil der ja auch auf das eigentlich Bezug genommen hat. Und auch Bitcoin war ja eine Antwort, zum Teil zumindest, auf die Bailouts in der Great Financial Crisis.
Ja, das kann ich nur vermuten, weil ich weiß nicht genau, wie Satoshi zu dem Ergebnis gekommen ist. Und der große Unterschied ist natürlich auch, dass Satoshi es hingekriegt hat, sowas zu erfinden. Und ich bei weitem nicht. Ich hatte keinen blassen Schimmer, dass so etwas möglich sein könnte. Aber als ich es verstanden habe, wie das passieren sollte oder wie es jetzt tatsächlich funktioniert, dann war es klar, ja. Es ist nicht so kompliziert für einen Informatiker, Bitcoin zu verstehen.
Du bist Informatiker. Ich habe dich als Unternehmer und Trader vorgestellt.
Ja. Richtig, ja.
Und du hast auf deiner Website, die werde ich natürlich auch verlinken, auch ein Blog, wo du dich mit verschiedenen Themen rund um Bitcoin beschäftigt hast. Du hast zum Beispiel auch ein wirklich ausführliches Rebuttal to Nassim Taleb's Bitcoin Black Paper geschrieben.
Ah, ja. Niemand liest das, leider.
Also erzähl mir noch mal kurz die Story, damit man weiß, worum es geht. Nassim Taleb, der Autor von Black Swan, sehr bekannter Typ. Ich habe ihn selbst mal interviewt in Wien, ja. War eines der, nicht in Wien, in Kitzbühel, eines der ganz wenigen Interviews, die ich nie gebracht habe. Also das war noch in meiner Printzeit. Und da habe ich mir einfach gedacht, du bist ein netter Kerl, aber ich habe einfach keine Ahnung, was du mir gerade in den letzten 3 Stunden erzählt hast. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Und es gibt Möglichkeit A, er ist ein Idiot, Möglichkeit B, ich bin ein Idiot, aber Möglichkeit C ist, ich bringe es einfach nicht. dann sind wir alle fein raus. Der war er pro Bitcoin und jetzt ist er hart kontra Bitcoin und sagt immer noch, Bitcoin geht auf Null. Ja. Und du hast ja offenbar seine Argumente genau angesehen.
Ja, genau. Ja, warum habe ich das gemacht? Also Taleb ist jemand, den ich sehr respektiert habe und ich respektiere ihn immer noch zum Teil, vielleicht jetzt ein bisschen weniger. Aber immerhin, ich finde, er ist schon ein guter Denker und man sollte zuhören, wenn er etwas sagt. Bevor er diese Sachen über den Bitcoin geschrieben hat, dachte ich, er hätte fast immer recht oder fast recht. Und jetzt sehe ich das ein bisschen nuancierter. Aber auf jeden Fall ist es ein großer Denker. Und deswegen hat mich das geschockt, dass er diesen Artikel über den Bitcoin geschrieben hat. Besonders, weil seine Argumente nicht solide waren. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss einfach einen Rebuttal schreiben und das veröffentlichen. Es ist mir nicht so gut gelungen, weil es tatsächlich viel zu lang ist. Und ich bezweifle auch, dass du komplett durchgegangen bist. Ich habe es mir selber nochmal durchgelesen, ein paar Mal. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, nee, das ist viel zu lang. Aber ich kann es relativ schnell zusammenfassen. Ich meine, Talebs Argument ist eigentlich, dass Bitcoin null wert sein muss, weil er ein mathematisches Modell benutzt und es ist ein Discounted Cashflow. Das benutzt man manchmal in der Finanzwelt, um zum Beispiel Firmenanteile zu valuieren. Und er macht genau das Gleiche für Bitcoin. Aber schon dieser Ansatz ist nicht ganz richtig, weil wenn man den Ansatz benutzt, heißt das, dass wenn Bitcoin irgendwann in der Zukunft auch in 1 Million oder 1 Milliarde Jahre null wert ist, dann muss Bitcoin jetzt auch null wert sein. Die Argumente, warum das so sein muss, sind vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es ist einfach, weil alles, was über die Zukunft schon bekannt ist, muss zu einem gewissen Grad jetzt schon eingepreist sein. Das ist ein Argument. Und das Argument ist einfach falsch, weil es kann natürlich gut sein, dass Bitcoin irgendwann in 1 Million Jahre oder so nichts mehr wert ist, weil wir was Besseres haben oder whatever, oder die ganze Menschheit verschwunden ist. Aber in der Zwischenzeit, über die nächsten 100 oder 200 oder 1000 Jahre, könnte es immens wertvoll sein. Und das ist die kurze Version von meinem Rebuttal zu Taleb.
Das heißt im Grunde, sein Argument ist das klassische, es erzeugt keine Rendite, es erzeugt keinen Cashflow, so wie eine Aktie, aber ja. Dieses Discounted Cashflow-Modell kann ich ja eben nur auf Aktien anwenden, oder kann ich das auf Rohstoffe auch anwenden?
Für Rohstoffe glaube ich nicht, aber für Bonds zum Beispiel kann man es auch benutzen. Ich glaube, das sind so typischerweise die Sachen, für die man das benutzen würde. Für Gold kann man das eigentlich auch nicht benutzen, macht auch keinen Sinn.
Deswegen wundere ich mich, dass er auf diesem dorthin geht. Ja. Also ich habe ja, du hast recht, ich glaube, und ich finde es toll, dass du das gemacht hast, und ich werde es auch verlinken, und ich sage euch, Leute, lest es, tut euch nehmt euch die Zeit.
Danke, Nico.
Weil natürlich der Taleb zumindest, also wir wollen uns ja mit den Kritikern auch auseinandersetzen, und ich weiß nicht, was es bei ihm ist. Es ist sein Ego, er will unbedingt recht haben, weil zu sagen, Bitcoins Preis ist null, ist ja auch empirisch falsch. Also wenn ich jetzt auf online gehe und mir Bitcoin-Preis steht, während wir hier sprechen, knapp unter einem Allzeithoch wieder mal. Mhm. Und also es ist jedenfalls nicht null. Ja.
Ja, das ist natürlich schwer, wenn man so denkt, dass Bitcoin eigentlich null wert sein muss. Taleb denkt so, aber sein Freund Rubini auch. Und dann jeden Morgen, wenn sie aufstehen und sehen, dass Bitcoin nicht null wert ist, dann muss es für sie schwierig sein. Wie können sie das, die zwei Fakten irgendwie miteinander kombinieren? Und eine Sache muss falsch sein. Entweder Bitcoin ist nicht null wert oder sie haben was nicht verstanden. Und für mich ist es klar, dass sie was nicht richtig verstanden haben.
Was ist denn, sozusagen, das klingt schon fast religiös, aber was ist denn Bitcoin für dich oder aus deiner Sicht?
Es ist etwas, was Geld ähnlich ist. Ich sage jetzt mal nicht unbedingt, dass es genau Geld ist, was knapp ist und leicht, wie nennt man, transmitted oder gleich
verschickt. Transferierbar,
Leicht transferierbar ist. Ich glaube, der Aspekt der Knappheit ist wirklich das Wichtigste bei Bitcoin. Dass es nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben wird.
Und wie lange hat es jetzt gebraucht, von deinem ersten sozusagen 10 ins Wasser stecken 2011, bis du da ins Rabbit Hole gefallen bist und du dich ernsthaft damit beschäftigt hast? Oder war das dann gleich?
Das war fast gleich. Okay. Es gab schon Sachen, die ich damals ein bisschen anders gesehen habe als heutzutage. Damals habe ich gedacht, dass irgendwann die Blocks größer werden. Und eine kurze Zeit lang war ich auch auf der Big Blocker-Seite, aber nicht wirklich und auch nicht lange. Also ich sag mal, das sind Kleinigkeiten im Vergleich zu dem Ethos, von was Bitcoin wirklich ist.
Gut, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern dessen, warum ich auf dich drauf gekommen bin. Ich habe ja auf meinem englischen Kanal ein Interview gemacht zum Power Law mit Giovanni, dem Entdecker oder Erfinder dieser Idee, und auch mit Fred Krüger habe ich schon eins gemacht. Mhm. Und du bist jetzt der Erste, der sich mit dem schon intensiv auseinandergesetzt hat, mit dem ich auf Deutsch drüber sprechen kann. Mhm. Du hast mehrere Artikel zu dem Thema geschrieben. Ja. Kannst du es in einfachen Worten erklären, worum es beim Power Law geht?
Ja. Ich würde sagen, dass es einfach ein Modell ist, um Bitcoin zu valuieren. Bevor ich das Power Law entdeckt habe, hatte ich keine Ahnung, was ich erwarten konnte von dem Preis von Bitcoin. Meine Erwartung war, dass der Preis hochgeht, aber ich konnte überhaupt nicht sagen, wie viel wann. Mhm. Und als ich das Power Law gesehen habe und verstanden habe, habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich was Neues verstanden. Jetzt habe ich grob eine Ahnung, wie viel Bitcoin in der Zukunft wert sein wird. Nicht haargenau, überhaupt nicht. Ich sag mal, in einem Korridor von irgendwie einer Größenordnung ungefähr. Aber immerhin, es sagt mir etwas, über was ich erwarten kann, im Vergleich zu überhaupt nichts. Das ist für mich das, was das Power Law bringt.
Und lustig, weil dass wir jetzt eigentlich von diesem Evaluierungsmodell von Taleb zu dem springen, das heißt quasi, eigentlich ist das Power Law schon die Antwort auf das, was Taleb da gesucht hat.
Ja.
Spannend. Aber kannst du erklären, weil kannst du erklären, was es ist? Also was genau macht das? Es ist eine Darstellungsart des Preises, oder?
Es ist eine Darstellungs-, ja, und eine Approximation. Es besagt, dass man den Preis vorhersagen kann, basierend auf Zeit. Das heißt, es ist ein zeitbasiertes Modell. Das heißt, man kann die Kurve beliebig in die Zukunft ziehen. Und man kann Preis finden für das Jahr 2025, 2030, 2040, beliebig weit in die Zukunft. Und das ist das eine. Und das zweite, was es besagt, ist, dass die Preisanstiege von Bitcoin in der Zukunft nicht so groß sein werden wie in der Vergangenheit. Prozentual geht es runter. Früher konnte man vielleicht erwarten, dass Bitcoin jedes Jahr doppelt so viel wert sein wird. Heutzutage nicht mehr. Heutzutage sollte man sich vielleicht 50% oder weniger 40% pro Jahr erhoffen. Und das wird mit der Zeit weiterhin runtergehen. 40%, 30%, 20%. Langsam, aber immerhin. Also der Preis von Bitcoin steigt nicht exponentiell, sondern langsamer als exponentiell.
Es ist für mich ein bisschen die Antithese zu den ganzen Geschreie rund um God Candle, Omega Candle.
Ja.
Ich meine, man muss sich mal vor Augen führen, und das ist auch etwas, das ich noch öfter erwähnen werde, dass Donald Trump hat ja vor ein paar Tagen über ein Bitcoin als Reserve-Asset gesprochen.
Ja.
Also der ehemalige wahrscheinlich nächste Präsident des mächtigsten Landes der Welt sagt, Bitcoin, er setzt auf Bitcoin und er will Bitcoin ins Land holen und er will Bitcoin halten als Reserve. Und der Preis macht absolut gar nichts.
Ja.
Ich meine, what the fuck? Weißt du, was meine erste Reaktion war? Meine erste Reaktion war, Bitcoin ist größer als Trump.
Ja. Ja. Ich glaube, man muss es so sehen, warum der Preis von Bitcoin überhaupt ansteigt, ist die Adoption. Damit der Preis weiterhin hochgeht, muss es mehr und mehr Adoption geben. Das ist auch das, was das Power Law sagt. Also wenn dieses Modell weiterhin halten soll, dann muss die Adoption hochgehen. Sonst wird es nicht gehen. Das heißt, man weiß schon, dass wenn man erwartet, dass der Preis weiterhin hochgeht, weiß man, dass es mehr Adoption geben wird. Das heißt, vielleicht hat der Markt es schon eingepriced, dass irgendwann Zentralbanken Bitcoin holen werden. Oder vielleicht der Markt hat noch was noch Verrückteres erwartet, dass Trump sagt, wir kaufen jedes Jahr 1 Million Bitcoin.
Oder dass diese Form der Adoption, die da Trump jetzt anspricht, genauso wie die ETFs, sind alle überhaupt notwendig, damit wir überhaupt in diesem Power-Law-Korridor bleiben, weil natürlich jetzt mit dem steigenden Preis auch die Adoption massiv zunehmen muss, damit es weiter steigen kann.
Richtig, ganz genau. Ja, das meinte ich.
Ja. Nur mal kurz zur Darstellung. Bitte korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber so habe ich das Power-Law immer erklärt. Wir haben den klassischen Bitcoin-Preis. Ja, also nominal Bitcoin-Preis, ja, mit den Zacken. Und du siehst immer nur den letzten Bullenmarkt, weil der vorletzte ist schon so klein, dass du ihn nicht mehr sehen kannst. Deswegen machen wir meistens Log-Darstellung, logarithmische Darstellung, wo die Zehnersprünge quasi dargestellt werden und dann kommt diese Kurve raus.
Richtig.
Und alles, was wir beim Power Law machen, ist, dass wir nicht nur den Preis, sondern auch die Zeit logarithmisch darstellen.
Richtig.
Und dann ergibt sich ein fast gerader Strich eines medianen Preises. Ich habe es jetzt gerade vor mir. Ich kann es nur für den Podcast schwer beschreiben. Es gibt sich ein fast gerader Strich des medianen Preises. Es gibt sich eine Untergrenze, die sehr gut hält seit 2011. Und es gibt sich eine Obergrenze, die eher flexibel ist, glaube ich.
Ja.
Genau so habe ich das richtig beschrieben?
Ich glaube, das ist perfekt beschrieben, ja.
Und der Unterschied zu anderen Modellen ist, dass es nur eine Darstellungsform ist und keine Annahmen reingeht, also so wie bei Stock-to-Flow oder?
Stock-to-Flow benutzt nicht Zeit per se als Input-Variable, sondern eben diese Stock-to-Flow-Variable ist. Und das Ergebnis ist, dass das Stock-to-Flow-Modell ein exponentielles Modell ist. Alle 4 Jahre soll der Preis von Bitcoin 10-mal höher sein.
Das kann ja aber natürlich nicht endlos so weitergehen. Das ist ein.
Genau. Ja, und man sieht ja auch empirisch, dass es nicht so ist. Also man sieht schon in einem normalen Logplot, dass die Preiskurve nicht gerade ist, sondern eben die hat diese Kurve, die ist nach unten gebeugt. Also es ist exponentielles Wachstum sieht in einem Linlog-Plot wie ein gerader Strich aus. Also wenn der Preis logarithmisch ist und Zeit linear, also ganz normal, so Aha. wie man sich oft den Preis anguckt, dann ist exponentielles Wachstum eine gerade Linie. Und wenn es nicht eine gerade Linie ist, also wenn es nach oben gebogen ist, dann ist es super exponentielles Wachstum. Und wenn es nach oben unten gebogen ist, dann ist es subexponentielles Wachstum. Und Bitcoin ist subexponentielles Wachstum.
Also der Bitcoin-Preis wächst eigentlich so wie die Bitcoin-Geldmenge auch. Am Anfang sehr stark und dann immer schwächer.
So ähnlich, ja, tatsächlich, ja.
Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Mark Walleck und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen. Wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li. Eine Frage, die ich ganz häufig gestellt bekomme, ist: Nico, wo gehst du hin in Sachen Bitcoin, Kauf, Verkauf oder Services für Unternehmen? Und da ist die Antwort ganz klar: Coinfinity. Das sind seriöse Bitcoiner mit endlos viel Erfahrung. Der Service ist legendär, die Preise sind fair und mit dem Code WasBitcoinBringt spart ihr euch obendrein noch 21% in den ersten 6 Monaten auf die Gebühr. Kauf, Verkauf, Sparplan, Firmenbetreuung und sogar Lightning Network hat Coinfinity im Programm. Schaut auf jeden Fall rein bei coinfinity.co.
Jetzt nicht genau die gleiche Kurve, aber ja, in beiden Fällen ist der Knick nach unten.
Der Knick. Okay, jetzt hast du darüber einige Artikel geschrieben und bist einer von wenigen, und mir ist das Power Law, also 2000, ich glaube, Giovanni hat darüber wann, seit 2015 geschrieben, glaube ich.
Ja, also mir ist auch nicht ganz klar, wann er genau damit angefangen hat, aber ich glaube, der Artikel, der wirklich alles geändert hat, ist sein 2018 Artikel. Mhm. Den habe ich 2018. Den habe ich 2019 entdeckt. Es war ein Post auf Reddit und ist irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Also es gab schon ein paar Reaktionen, aber nicht viel. Und da habe ich gedacht, das ist irgendwie komisch, weil das ist wirklich, ich hatte einen Aha-Moment, als ich diese Kurve zum ersten Mal gesehen habe. Da habe ich gedacht, okay, ich muss darüber schreiben. Das ist wichtig. Und das sehe ich weiterhin so. Dann habe ich einen Artikel geschrieben, dass der Preis von Bitcoin sich anscheinend so verhält, wie dieses Modell vorhersagt, also logarithmisch in der Zeit, und habe Vorhersagen gemacht, in welchem Korridor der Preis sich meiner Meinung nach bewegen wird. Mhm. Und es hat sich herausgestellt, dass meine Vorhersagen sehr gut waren. Also der Preis hat sich wirklich genau in diesem Korridor bewegt. Ich weiß nicht, ob es praktisch für dich ist, wenn ich meinen Bildschirm teile. Ich kann das machen, wenn du willst.
Nein, sei so lieb, lass uns das nicht machen, weil das ist ein Podcast, der auch oft auf Audio gehört wird. Und wenn wir jetzt anfangen, die Charts uns anzusehen, dann sollten wir vielleicht eine eigene Folge mal mit Charts machen. Mhm. Aber ich glaube, dass ich das auch vor dem geistigen Auge quasi abspielen kann. Ja? Mhm. Weil du ja vorher gesagt hast, aufgrund dieses Power-Law-Modells lässt sich der Preis von Bitcoin vorhersagen.
Ja, gewissermaßen.
Genau, ich glaube, das ist wichtig, weil sozusagen, wenn jemand behauptet, er könnte den Preis eines Financial Assets vorhersagen, dann ist das natürlich immer ein bisschen fragwürdig, ja?
Ja, absolut.
Und darüber sollten wir sprechen. Das heißt, wir haben da diesen Power Law Trend und Vorhersagen bedeutet was dann?
Ja, zum Beispiel in meinem originellen Artikel, den ich im September 2019 veröffentlicht habe, habe ich geschrieben, dass der Preis den Wert von 100.000 Dollar pro Bitcoin nicht früher als 2021 erreichen wird, aber nicht später als 2028. So zwischen 2021 und 2028. Das ist schon eine relativ große Spanne. Man kann sich, das ist dann auf der X-Achse die Ungewissheit, aber es gibt natürlich auch eine Ungewissheit auf der Y-Achse. Zum Beispiel, wie hoch soll der Preis im Jahr 2025 sein? Und die genauen Werte habe ich nicht vor mir, aber ich sag mal so grob zwischen 30.000 und 300.000 Dollar. Das ist schon eine große Spanne. Und ich glaube, der Grund, warum das überhaupt möglich ist, warum man Preise vorhersagen kann, ist, weil es eine Ungewissheit geben muss. Nur dann ist es möglich. Man kann nichts perfekt vorhersagen.
Du schreibst zum Beispiel auch in diesem Artikel 2019, dass wir 1 Million erreichen werden und zwar nicht früher als 2028, also sorry an alle Omega-Candle-Fanboys, ja, und aber auch nicht später als 2037 und nach 2037 wird der Preis nie wieder unter 1 Million fallen. Ja, genau. So. Ja. Und ich glaube, dass wir in dieser Bitcoin-Bubble, ich weiß nicht, wie stark du die ganzen News verfolgst und YouTube und so.
Überhaupt, fast nicht, muss ich sagen.
Gut, wir sind fast schon wie die Drogen-Junkies von diesen Preis-Predictions ein bisschen abgehärtet. So. Ja. 1 Million bis 2037, das begeistert irgendwie niemanden.
Ja.
Aber gleichzeitig eine derartige Sicherheit zu haben, bietet ja auch Möglichkeiten. Das hast du mir erzählt, du bist jetzt auch Trading unterwegs. Das heißt, tradest du jetzt quasi das Powerlaw oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Ah, okay.
Das sind ganz andere Sachen und viel kurzfristiger. Das machen wir ganz pragmatisch. Ich meine, das Powerlaw macht schon Sinn als wenn man Investor ist und wenn man stärkere Nerven will, um 10 Jahre lang, 20 Jahre lang seine Bitcoins zu hodlen. Dafür ist Powerlaw gut. Aber zum Traden eventuell könnte es nützlich sein, aber ganz wenig. Zum Traden benutzen wir sowas nicht.
Und es ist mir nämlich schon aufgefallen, dass gewisse Zahlen anderswo auch schon auftauchen, ohne Bezug auf das Powerlaw. Also zum Beispiel auch Michael Saylor. Michael Saylor kennst du schon, oder?
Mhm, ja.
Ja, Michael Saylor spricht von genau dieser, früher war es mal 50%, jetzt ist es 40%, dann sind es 30%, 20% pro Jahr, ja. Mhm. Und auch andere, die jetzt, sage ich mal, einen nüchternen Blick haben, sagen, na ja, so 200.000 erwarten sie, weil das ist ja das, was das Powerlaw sagt, oder? So zwischen 200 und 250.000, oder? Für Ende 2025
das wäre der maximale Wert, so ungefähr.
Ja, genau.
Ich sage auch nichts bezüglich, ich erwarte, dass es immer einen 4-Jahres-Zyklus geben wird und so weiter. Das Einzige, was ich gesagt habe, ist, dass der Preis innerhalb des Korridors sein muss. Er kann irgendwo innerhalb des Korridors sein. Also es ist.
Aber verändert sich der Korridor nicht über die Zeit oder verstehe ich das falsch? Kann sich der nicht ändern, der Korridor?
Ja, also im Prinzip schon. Wenn neue Daten kommen, sollte der Korridor sich natürlich ändern. Aber was interessant ist mit diesem Modell, ist, dass die neuen Preise immer so sind, wie die Vorhersagen waren. Das heißt, der Korridor verändert sich fast nicht. Dafür habe ich auch eine Animation, die ich nicht zeigen werde, aber die kann ich versuchen zu beschreiben. Und das ist, wenn man die Zeit, vorwärts spulen würde. Also man stellt sich vor, man fängt an im Jahr 2011 und kennt nur die Preise vom Jahr 2011 und versucht, den Power Law zu fitten und Vorhersagen in die Zukunft zu machen, dann sieht das Ergebnis fast genauso aus, als ob man das Gleiche jetzt gemacht hätte. Das heißt, schon damals im Jahr 2011 hätte man eine gute Idee haben können wie der Preis sich in der Zukunft verhalten würde. Was sehr überraschend ist, dass man das so früh schon hätte machen können.
Das ist tatsächlich freaky. Das ist tatsächlich freaky.
Man hätte allerdings daran denken müssen, dass der Preis nicht exponentiell hochgeht, sondern subexponentiell. Und wenn man das damals gemacht hätte, dann wäre man zu dem Ergebnis gekommen. Das ist schon ziemlich freaky, ja, das stimmt.
Weil im Grunde sagt es ja das, was wir alle Bitcoiner instinktiv wissen, so Number go up. Ja, aber, aber es zeigt, okay, da ist ein Trend da, der ist nicht gebrochen, seit es Bitcoin gibt. Und die Frage ist jetzt, warum? Also, weißt du, was ich meine? Hast du einen Grund dafür, eine Vermutung?
Ja, es liegt einfach daran, dass es immer schwieriger wird, den Preis hochzuziehen. Also ganz am Anfang, als Bitcoin fast nichts wert war, konnte eine Person auftauchen mit $1 Million und mit 1 Million den gesamten Markt unglaublich schnell hochziehen. Das ist heutzutage nicht mehr möglich. Und um den Preis stark hochzuziehen, braucht man sehr viel mehr Geld. Und um sehr viel mehr Geld zu finden, braucht man eben sehr viel mehr Zeit. Also es gibt was man auf Englisch Diminishing Returns nennt. Also es ist irgendwie normal, dass es immer schwieriger ist, den Preis hochzuziehen. Und deswegen dauert es einfach immer länger, den Preis um den gleichen Prozentsatz hochzuziehen.
Aber das erklärt nicht, warum überhaupt Bitcoin sich wie ein Power Law entwickelt.
Warum das so präzise beschrieben werden kann, das stimmt. Das ist überraschend, ja. Ja. Allerdings gibt es viele Regularitäten, die mit einem Power Law beschrieben werden können. Zum Beispiel Städte, viele Sachen, zum Beispiel die Anzahl Tankstellen in Städten können sehr gut mit einem Power Law beschrieben werden. Mit der Bevölkerungszahl auf der X-Achse und der Anzahl Tankstellen auf der Y-Achse. Das ist auch ein Power Law. Je größer die Stadt, desto mehr Tankstellen natürlich. Aber das verhält sich wie ein Power Law, nicht linear.
Das heißt, es gibt gewisse Trends in der Natur oder im menschlichen Dasein, so wie die Anzahl von Tankstellen oder die Anzahl von Friseuren ich kann dann ausrechnen. Ja.
In der Natur gibt es das auch, das stimmt, aber ich habe das Beispiel der Stadt benutzt, weil das eben auch auf menschlichem Verhalten basiert. Und es gibt Regularitäten im menschlichen Verhalten, die mit einem Power Law beschrieben werden können. Und ich glaube, der Bitcoin Power Law ist noch so ein Beispiel. Das ist dass die Adoption von einem neuen finanziellen Asset kann manchmal mit einem Power Law beschrieben werden. Es ist nicht unbedingt der Fall. Es gibt auch Coins, die keinem Power Law folgen, zum Beispiel Litecoin. Litecoin scheint irgendwie ganz flach zu sein. Aber wenn man sich den gesamten Wert anguckt von allen Kryptos, also Bitcoins und ich weiß nicht, wie man die auf deinem Podcast nennt, Shitcoins oder Altcoins.
Ja, wir können ruhig Shitcoins sagen.
Dann verhält sich das auch wie ein Power Law.
Alle zusammen?
Alle zusammen.
Aber alle inklusive Bitcoin oder exklusive Bitcoin?
Inklusive Bitcoin.
Aber das heißt ja nur, dass Bitcoin als mit Abstand die wichtigste in diesem Index sowieso alle mitzieht.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, vielleicht muss man das eher so sehen, irgendwie, dass dieser gesamte Markt neu ist. Und die Leute sehen das halt eben als Krypto. Es ist die neue Sache. Es ist nicht Bitcoin, sondern alle Kryptos. Und dieser Markt wächst halt wie ein Power Law.
Wenn du seit 2011 dabei bist und das so genau beobachtest, hast du dir die anderen Coins angesehen oder bist du da von Anfang an einfach nur auf Bitcoin gewesen? Oder
ich bin nur auf Bitcoin gewesen, immer nur auf Bitcoin gewesen. Also ich bin auch, ich glaube, viele Leute damals waren Maximalisten, weil wir, damals haben wir alle geglaubt, dass Bitcoin irgendwann alles macht, dass alles möglich sein wird. Irgendwann kriegen wir Sidechains und dann gibt es eine Sidechain für Privacy, eine Sidechain für Big Blocks, eine Sidechain für Assets und so weiter. Und Bitcoin würde halt einfach alles machen. Und das ist noch meine Vision oder das, was ich erhoffen würde von Bitcoin. Ganz scheint es nicht der Fall zu sein, aber immerhin, ja, also ich bin Maximalist.
Aber bist du von der Entwicklung enttäuscht? Also hast du dir mehr erwartet von was Bitcoin
ja, erreicht? Ja, schon. Also minimal schon. Ich hätte mir sowas erhofft wie Drive Chains, dass es mehr Flexibilität gibt. Es gibt natürlich viele tolle Sachen auf Bitcoin, die ich mir damals nicht erhofft habe und an die ich natürlich nicht gedacht habe. Zum Beispiel Lightning Network. Finde ich eine tolle Sache, dass das entwickelt wird. Scheint kompliziert zu sein, aber okay, das ist nicht so schlimm. Das ist wirklich eine tolle Sache. Aber es gibt schon Sachen, die man nicht auf Bitcoin machen kann. Zum Beispiel können wir nicht Zcash auf Bitcoin haben. Das geht nicht. Oder also, Mimblewimble. Das geht nicht.
Das sind die Anonymity-Geschichten.
Ja. Und es wäre besser, wenn es noch mehr Methoden gäbe, Bitcoins woanders hinzubewegen. Also es ist möglich, Bitcoins auf einen Server zu schicken, praktisch. Also es ist genauso wie auf einem Exchange. Dann gibt es da eine interne Datenbank und die Datenbank weiß, wem wie viele Bitcoins gehören. Mhm. Es gibt die Bitcoin-Blockchain, über die wir Bitcoins schicken können, und es gibt Lightning Network. Und im Groben wär's das. Aber es wäre gut, wenn man Bitcoins auch über verschiedene Blockchains schicken könnte. Und all diese Blockchains würden von den Bitcoin-Minern gemeint werden. Das war die originelle Version von Sidechains.
Ah, okay.
Ja. Also schade, dass es das nicht gibt. Das wäre toll, finde ich. Aber okay, ist nicht so tragisch, dass ich jetzt meine gesamte These nochmal von Neuem angucken muss oder so.
Aber kann noch kommen, oder?
Kann noch kommen, ja. Kann noch kommen.
Glaubst du, dass das was damit zu tun hat, dass Bitcoin derzeit in Richtung Store of Value, digitales Kapital, ETFs, Wall Street, Politik und so weiter getrieben wird, oder ist das unabhängig davon?
Das kann sein, aber ich glaube auch, dass wir sind einfach immer vorsichtiger mit neuen Sachen, die wir aktivieren. Vielleicht auch einfach, weil sie nicht unbedingt notwendig sind. Ich meine, Bitcoin ist ja nicht kaputt, Bitcoin funktioniert prima. Insofern macht es schon Sinn, dass wir vorsichtig sind mit neuen Sachen, die wir auf Bitcoin aktivieren. Das macht auch Sinn.
Du hast mir vorher erzählt, dass du jetzt sozusagen du machst jetzt eine neue Firma rund um Trading, hast du gesagt, oder?
Ja.
Mit deinem Partner auch, mit dem du die letzte Firma auch schon gegründet hast.
Ja.
Wenn du von Bitcoin so überzeugt bist und von Power Law so überzeugt bist, wozu musst du denn da noch traden?
Es ist eine Art Diversifikation.
Okay.
Dass ich mit dem Trading erhoffe ich mir, dass ich konstantere Returns bekomme. Hoffentlich, vielleicht auch nicht. Aber auch wenn ich es nicht schaffe, denke ich, dass die Returns nicht komplett dissoziiert sind von Bitcoin, aber auf jeden Fall anders sind. Also das ist eine Art von Diversifikation. Das ist ganz gut. Ich würde lieber so diversifizieren, als in einen Shitcoin zu investieren. Und das ist der eine Grund. Und der zweite ist, dass ich mir theoretisch exponentielles Wachstum erhoffen kann.
Beim Trading?
Also bei Trading, theoretisch.
Du redest jetzt aber, du tradest nur für dich, oder tradest du auch für andere?
Nur für uns, ja.
Aber das ist interessant, weil wenn du dir die Normie-Finanzwelt anhörst, dann wird dort jetzt akzeptiert, dass du Bitcoin beimischt als Diversifikation, weil es sich eventuell anders verhält als der Rest des Marktes. Mhm. Und du diversifizierst jetzt Bitcoin durch Trading, weil du quasi Könntest du nicht einfach auch S&P 500 kaufen als Diversifikation? Da hast du kein exponentielles Wachstum.
Ja, ja, S&P natürlich, aber da kann ich mir circa 7% Wachstum pro Jahr erhoffen. Und das sind einfach überhaupt nicht die gleichen Zahlen wie die, die ich mir beim Trading erhoffe. Mhm. Die viel höher sind.
Und auf welcher Basis machst du Trading? Also hast du dann ein System oder?
Ja, natürlich ist alles algorithmisch und empirisch. Also mein Background ist in Machine Learning und ich sag mal, so ähnlich machen wir das auch beim Trading. Es sind nicht die gleichen Machine Learning Methoden, die man jetzt ganz oft in den News sieht, also Deep Learning und solche Sachen. Aber es ist schon einfach statistisch praktisch.
Ja, ich habe völlig, weil du sagst Machine Learning, ich habe völlig vergessen, dass dein erster Satz auf deiner Website, du bist erstens PhD und zweitens kommt gleich das Wort AI vor. Also du bist quasi cutting edge. Heutzutage macht ja jeder in AI, aber du kennst dich offenbar wirklich aus.
Naja, ich war in AI, bevor es cool war. ich mache ehrlich gesagt kein AI mehr. Und ich weiß selber nicht mehr so richtig, was in ist und was die neuesten, besten Modelle sind. Mhm. Ich bin schon zu lange raus aus der Geschichte. Also ich war mit meinem PhD im Jahr 2013 fertig. Und da fing es gerade an, dass man große Neural Nets auf GPUs trainiert hat. Das war die Anfangsphase davon. Und da bin ich ausgestiegen und habe andere Sachen gemacht.
Okay, ärgert dich das jetzt? Oder?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe andere sehr interessante Sachen gemacht, also, ja. Und die Entwicklung ist ja schon sehr interessant, was im Moment alles passiert und so, ja, tolle Sache.
Ja, es ist crazy und gleichzeitig ist halt auch sehr viel Hype drinnen, hat man den
Eindruck. Ja, ist viel Hype, ja, das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht, wie sich das weiterentwickeln wird, ob es weiter wachsen wird oder ob das wirklich nur Hype ist, ja.
Nochmal kurz zurück zum Power Law. Das heißt, wenn man sich jetzt zum Beispiel Litecoin und andere Altcoins ansieht und sagt, okay, die wachsen jetzt nicht nach einem Power Law, dann kann das ja daran liegen, dass es Shitcoins sind. Also, dass sie halt nicht als monetäres Asset akzeptiert werden.
Ja.
Und es kann sein, dass das Power Law, das wir hier bei Bitcoin beobachten, quasi der Beweis oder die Illustration eben dieser Adoption eines neuen Geldes ist, das wir ja noch nie gesehen haben. Nicht? Du hast die Ausführungen ja gelesen. Das ist schon ziemlich mindblowing. Also das ist so, wenn das stimmt, dann wird darüber in 20 Jahren, werden darüber viele Bücher geschrieben werden.
Ja, ich vermute, ja, absolut. Ich glaube, so funktioniert das. Und du hast absolut recht. Der Grund, warum Litecoin kein Power Law hat, ist einfach, dass Litecoin diese Adoption nicht hat.
Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only-Edition, minimalistische USB-C-Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%. 21 Energy hat Bitcoin-Heizungen mit der neuesten Hardware für Privatkunden und Industrie. Und im Onlineshop, da habt ihr auch eine große Auswahl an bereits in die EU importierten Mining-Geräten, die man dort bestellen kann mit dem Code, was Bitcoin bringt, sogar um 5% günstiger. Wenn ihr eine PV-Anlage auf dem Dach habt oder sonst irgendwo überschüssigen Energie produziert, dann ist das eine ganz, ganz interessante Option für Bitcoiner und Bitcoinerinnen.
Das Litecoin wurde mehr oder weniger vergessen. Mhm. Bitcoin nicht. Bitcoin wird weiterhin adoptiert. Jeder spricht über Bitcoin, niemand erwähnt Litecoin. Präsident Trump spricht über Bitcoin, nicht Litecoin.
Aber schon Ethereum Krypto.
Ethereum hat er auch nicht erwähnt, bitte?
Ah, ja, aber er hat schon immer wieder Krypto erwähnt.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, absolut. Aber ja, also ich, Krypto. Aber der Kryptomarkt folgt ja auch einem Power Law. Insofern.
Inklusive Bitcoin. Kannst du es auch mappen für Shitcoins exklusive Bitcoin?
Das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Muss ich auch
mal. Wenn du Zeit hast, wenn du Zeit machst, schau mal nach und sag mir, was dabei rauskommt. Weil, ja, weil das wäre, ich meine, Krypto, ich weiß nicht, was bei Krypto noch rauskommen wird. Offenbar ist es in Amerika jetzt so, dass sich das durchgesetzt hat. Es gibt jetzt Ethereum, ETFs und dieses ganze Zeug. Es gibt eine Sache, einen Anwendungsfall für Krypto außerhalb von Bitcoin, und das sind Stablecoins.
Ja.
Das hast du ja vorher auch erwähnt, dass man Bitcoin auch über andere Blockchains schicken könnte. Stablecoins kannst du halt offenbar über alle Blockchains schicken. Und das ist offenbar auch etwas, was Trump unterstützen möchte und fortsetzen möchte.
Ja. Ja, absolut. Ja, willst du wissen, ob ich finde, dass das gut ist oder dass es
Stablecoins? Ja, was ist dein erster Gedanke dazu?
Den Dollar wird es weiterhin geben, auch noch lange, in meiner Ansicht. Insofern denke ich, dass es schon eine positive Sache ist, wenn es mehr Möglichkeiten gibt, den Dollar zu benutzen. Anscheinend lieben Menschen Stablecoins, auch in Orten, wo es Konflikte gibt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe gehört, dass Leute in Gaza viel USDT benutzen. Ich weiß zwar nicht genau, warum oder warum das praktischer ist für sie, aber wenn es für sie funktioniert, ist eine gute Sache. Ich sehe es nicht unbedingt so, dass Bitcoin den Dollar gleich umbringen wird. Ich glaube, das sollte irgendwann passieren, aber es wird lange dauern. Ich glaube, was viel natürlicher ist, ist genau das, was Trump jetzt angekündigt hat, dass er es gerne hätte, dass der Fed Bitcoins kauft. Und was das bedeutet, ist, dass dann der Dollar zwar nicht gepegged ist an Bitcoin, aber immerhin der Dollar ist dann gestützt durch Bitcoin, weil der Fed kann immer dann in der Zukunft sagen, okay, irgendwann verkaufen wir unsere Bitcoins und kriegen dafür Dollar, und diese Dollar lassen wir dann verschwinden. Das heißt, sie können die monetäre Masse vom Dollar sinken.
Ja, wobei es ist wahrscheinlich noch komplizierter, weil der US-Präsident kann der Fed nicht sagen, das was stimmt. sie zu kaufen haben, ja. Sondern ich glaube, er spricht ja von strategischen Reserven auf einer Ebene mit den strategischen Ölreserven, die der Staat anhäuft, was ja auch deswegen ganz lustig ist, weil du hast ja auch zwischen den Staaten und den Notenbanken einen gewissen Konflikt, was jetzt die Dominanz in der Wirtschaftspolitik betrifft. Und der Staat könnte dich durch Bitcoin da auch wieder eine Trumpfkarte erkaufen, sozusagen. Und ich glaube, es geht halt um diese, kennst du die Idee von Bitcoin-Dollar, Mark Goodwin?
Nein.
Kennst du das Konzept von Petrodollar?
Ja.
Genau, also der hat einfach ein Buch geschrieben, das ich sehr empfehlen kann, habe ich gerade gelesen, Mark Goodwin, über den Bitcoin-Dollar. Der sagt einfach, naja, wenn wir den Dollar über Stablecoins um die ganze Welt verbreiten, und wie du richtig gesagt hast, Menschen in Krisengebieten, natürlich verwenden die Tether, weil sie können am Handy den Dollar nutzen und müssen niemanden fragen vorher. Das ist perfekt, ja. Würde ich wahrscheinlich auch tun in ihrer Situation. Genau genommen habe ich mir gerade überlegt, ob ich nicht meine Tether-Wallet besorgen sollte für den Alltag, ja. Mhm. Aber ich mache es dann halt doch lieber mit Lightning Network. Er sagt halt, wenn du im 20. Jahrhundert den Dollar indirekt gestützt hast, dadurch, dass du Ölhandel zu 95% in Dollar abgewickelt hast, mhm, und dadurch ständig Nachfrage nach Dollars hattest und dann auch nach Staatsanleihen, die gebunkert werden mussten, dann kannst du aus der Kombination Stablecoins, die ja auch Nachfrage nach Treasuries verursachen, mhm, und wenn du den Bitcoin-Fiat-Handel zu 95% kontrollierst, dann hast du automatisch auch da wieder extrem viel Nachfrage nach Dollar.
Ja.
Und hast sozusagen für den Dollar wieder eine neue Rolle in der Welt geschaffen, die so keiner hat kommen sehen.
Ja, okay, vielleicht habe ich den Artikel doch gelesen und habe nur vergessen, wer der Name ist. Aber ja, tatsächlich, ja, das macht Sinn. Und was mich auch gewundert hat, ist, wie groß diese Zahlen sind, also wie viele Stablecoins es wirklich gibt in Milliarden. Und es war mehr, als ich dachte. Und in der Zukunft wird es wohl mehr werden. Also tatsächlich, wenn die Stablecoins dann durch Treasuries gedeckt sind, dann natürlich geht die Anfrage für Treasuries hoch, mhm, und dadurch Zinswerte tendenziell nach unten. Und das ist natürlich super für die US-Regierung.
Es ergibt sich ein Bild, Chris. Es ergibt sich ein Bild. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil wir ja angefangen haben mit Austrian Economics. Und Austrian Economics sieht ja quasi das Individuum im Kern von allem. Ja?
Ja.
Und auch Bitcoin ist sehr individualistisch.
Ja.
Das Power Law zeigt uns ja, dass wir als Menschen in der Masse offenbar gewissen Trends folgen, die wiederum nicht stark beeinflusst werden von irgendwelchen freien Willen, oder?
Ja.
Das ist dann wieder was anderes.
Ja. Ja. Wir haben alle das Gefühl, dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen, aber im Prinzip folgen wir nur einem Plan, dem Power Law. Ja, so grob, ja, das stimmt. Eine gewisse Individualität haben wir anscheinend verloren dadurch. Wir sind nicht 100%ig Individuen, sondern wir funktionieren nach bestimmten Regeln und diese Regeln kann man manchmal vorhersagen.
Weil was wir hier haben, ist quasi die natürliche Adoption von Bitcoin oder einfach als Masse sind die Menschen halt dann auch irgendwo einfach nur Natur, offenbar.
Ja. Ja. Ich glaube, so ähnlich kann man das sehen, ja. Ja, wie in der Informatik haben wir ein Konzept, dem wir Intelligent Agents nennen. Also man kann Sachen modellisieren, indem man Agenten hat, Individuen, die nach einfachen Regeln handeln. Und manchmal kann man sehr komplizierte Sachen damit erklären, durch ganz einfache Regeln einfach. Und ich vermute, so ähnlich ist es hier mit der Adoption von Bitcoin, dass es anscheinend natürlich ist, dass es, dass der Preis sich so verhalten muss, weil irgendwie die Adoption einfach so ist. Es gibt Leute, die sehr früh kommen und dann Leute, die schwieriger zu überzeugen sind und noch später noch schwieriger zu überzeugen sind. Es gibt auch Leute, die ganz wenig, wie ich am Anfang ganz wenig kaufen und später trauen sie sich mehr Bitcoin zu kaufen, weil es Bitcoin schon länger gibt und man sich einfach sicherer ist, dass Bitcoin in der Zukunft weiterhin geben wird.
Mhm. Ja. Und aber dass sich das im Preis auch niederschlägt, weißt du?
Ja, ich glaube, es ist vor allem die richtige Art und Weise, sich den Preis anzugucken, weil Giovanni hat sich auch angeguckt, dass man andere Power Laws finden kann, zum Beispiel in der Hash Rate. Das überrascht mich nicht, weil Hash Rate folgt ja dem Preis. Aber auch er hat versucht, sich anzugucken, was wirklich die Adoption ist. Und er hat die Anzahl Adressen benutzt. Also ich glaube, die Adressen mit mehr als 0 Bitcoin, also die Unspent UTXOs. Und die folgen anscheinend auch einem Power Law mit Potenz 3 statt 6. Und das ist dann, das würde dann heißen, dass die Adoption von Bitcoin tatsächlich von diesem Metcalfe's Gesetz beeinflusst ist. Das heißt, dass der Wert vom ganzen Ökosystem oder von dem ganzen Netz quadratisch hochgeht. Also wenn zwei Leute Bitcoins benutzen, hat das Netzwerk einen bestimmten Wert, sagen wir 1, Market Cap von 1. Mhm. Aber wenn man mehr Leute in dieses Netzwerk reintut, dann geht der Preis quadratisch hoch mit der Anzahl der User. Nicht linear, sondern quadratisch. Weil das macht Sinn, das ist auch so wie ein Social Network. Je mehr Leute drin sind, desto mehr ist es wert.
Klar, das ist ein Netzwerkeffekt.
Das ist ein Netzwerkeffekt. Und dann, er schreibt, dass die Anzahl Adressen mit einer Potenz 3 hochgehen über die Zeit. Und dann Metcalfe ist Potenz 2. Und 2 mal 3 ist 6. Und 6 ist eben die Power Law über Zeit. Also der Preis über die Zeit. Also das heißt dann wirklich, dass der Preis getrieben wird von Metcalfe's Law. Und die Anzahl User, die reinkommen, die gehen mit einer Potenz 3 hoch über die Zeit. Aber ich würde sagen, dass das vielleicht nicht ideal ist, das so zu sehen, weil die Anzahl UTXOs sind nicht nur wirklich von der Adoption beeinflusst, sondern es gibt viele andere Sachen, die das beeinflussen. Wenn irgendwie wieder eine neue Technologie rauskommt, um NFTs zu minten oder was auch immer, dann kann diese Anzahl explodieren. Das heißt, es ist kein kein perfekter Weg, sich die Adoption anzugucken.
Und du hast natürlich dann auch noch andere Custody-Lösungen, so wie ETFs und so weiter, die das Ganze massiv verzerren, nicht?
Absolut, ja. Also ich glaube, das Beste ist, sich einfach den Preis anzugucken, und der kann wirklich sehr gut beschrieben werden durch diese Power Law.
Aber das würde ja dann auch bedeuten, wenn das nach, also müsste, was müsste denn passieren, damit das Power Law gebrochen wird, zum Beispiel nach oben? Wenn jetzt morgen Kamala Harris und Biden auftreten und sagen, wir haben uns das jetzt überlegt, wir kaufen jetzt Market Buy 2 Millionen Bitcoin, so. Ja. Würde das dann das Power Law invalidieren, oder würde dann Bitcoin einfach nur, keine Ahnung, 3% steigern an dem Tag?
ja, das ist eine gute Frage, und ich glaube, es ist wirklich schwierig, das nach oben zu reißen, also dass der Power Law nach gebrochen wird, und zwar nach oben. Ich glaube, da muss tatsächlich sowas passieren, wie Kamala Harris oder Trump sagen, okay, wir kaufen jetzt tatsächlich enorme Mengen Bitcoin, und zwar so viele, dass es eine Überraschung ist, eine große Überraschung ist. Und das müssen dann wirklich schon viele sein. Nach oben ist es wirklich schwer, sich das vorzustellen, weil ich höre manchmal Argumente, dass wir in einem Inflection Point sind oder so. Das verstehe ich schon mal nicht. Und dass irgendwann kommen dann diese großen Preisanstiege irgendwie, dass der Preis noch viel schneller anwächst, als er es in der Vergangenheit getan hat. Und dafür sehe ich einfach kein Argument. Es ist nicht, wenn wir 10% oder 50% oder 100% Adoption erreicht haben, wird es keinen Knick nach oben geben. Im Gegenteil. Es macht einfach Sinn, dass der Preis sich weiterhin so, zumindest so ähnlich wie der Powerlaw verhalten wird. Es kann natürlich sein, dass das Modell an sich etwas falsch ist. Ja? Mhm. Aber ich fände es schon extremst überraschend, wenn das Modell komplett falsch ist. Das heißt, dass die Form komplett falsch ist. Dass der Knick nicht nach unten geht, sondern dass es plötzlich einen riesen Knick nach oben gibt. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, wie das passieren sollte.
Ich bin total fasziniert, weil wir haben es dann hier ultimativ zu tun mit einer fast schon wissenschaftlichen Entdeckung an der Grenze zwischen Ökonomie, Physik, Psychologie und Computerwissenschaft, die und wir jetzt, also du hast das schon 2019 entdeckt, jetzt rede ich mit dir drüber, aber du bist der Einzige, von dem ich weiß, der zumindest Deutsch spricht und sich mit dem Thema schon beschäftigt hat. Also es gibt offenbar sehr wenige, die sich intensiv schon mit dieser Frage beschäftigt haben, obwohl sie so eine wirklich überzeugendes Argument liefert. Also vielleicht liegt das daran, dass die Leute noch diesen Knick haben wollen. Das, was du gerade gesagt hast, du glaubst nicht an den starken Anstieg. Vielleicht ist das einfach nicht genug Hopium für die Leute, aber ich weiß nicht, 1 Million bis 2030 klingt für mich jetzt schon okay. Also
Ich finde, es ist ein ziemlich bullisches Modell. Ich meine, wenn der Preis sich tatsächlich weiterhin so verhält, ist eine tolle Sache. Ich glaube nicht, dass es da ein anderes Investment geben wird, das bessere Anstiege hat als Bitcoin weiterhin. Also schon ein sehr, sehr bullisches Modell, aber anscheinend wollen die Leute das nicht haben. Anscheinend wollen sie sowas haben wie Stock to Flow oder was noch Verrückteres wie Stock to FOMO. Ich weiß nicht, ob
das was ist das?
Ja, das ist, wieso heißt es überhaupt noch Stock to Flow? Habe ich vergessen, aber auf jeden Fall ist es eine Kurve, die am Anfang ganz stark ansteigt, und dann gibt es diesen Knick nach unten, den wir im Moment sehen. Also der Preis wächst langsamer an. Aber irgendwann soll es eben einen Knick geben, und dann soll der Preis wieder einen Knick nach oben haben. Mhm. In der logarithmischen Achse. Also es heißt dann irgendwie 200-300% pro Jahr und immer mehr bis irgendwie ins Unendliche. Dass es dann irgendwie einen Abschnitt gibt, und dann gibt es eine Singularity mit einem unendlichen Preis. Und diese Singularity, die soll natürlich in ein paar Jahre in der Zukunft liegen. Nicht irgendwie im Jahr 3000 oder so, sondern irgendwie in 5 Jahren oder so. Ja. Und also, ich weiß nicht, ob einige Leute sowas ernst nehmen, aber auf jeden Fall sehen sie sich gerne auf x.com.
Ja, klar. Es ist einfach so, ich merke das ja auch, weißt du, je höher der Preis ist, den ich auf einen Thumbnail mache, desto mehr Leute klicken es. Es ist halt, es ist halt, und gleichzeitig denke ich mir, okay, wenn wir sagen, wir leben in einer Welt, in der unsere Währungen quasi dazu manipuliert werden, jedes Jahr um 2% abzuwerten, ja?
Ja.
Dann ist es ja nur eine technische Herausforderung, etwas zu finden, das das Gegenteil schafft. Also quasi eine, das ist Bitcoin für mich, also quasi eine, die erste disinflationäre und ultimativ deflationäre Währung, die funktioniert, weil sonst würde es nicht funktionieren, ja?
Ja.
Und das heißt, was ich an Bitcoin mag, ist quasi diese, eigentlich ist es eine sehr simple Angelegenheit. Es ist nur halt, es hat so lange technisch nicht funktioniert, dass wir es uns nicht vorstellen können, dass es funktionieren kann.
Ja, richtig. Es stimmt schon, es ist nur eine technische Frage, aber es war nicht so einfach. Ich meine, da haben schon viele Leute länger dran gegrübelt, bis Satoshi das richtig gemacht hat.
Ja, weißt du wieso? Weil Satoshi der Erste war, der die ökonomische Komponente überhaupt hineingerechnet hat. Ja. Die anderen Cypherpunks haben immer nur darüber nachgedacht, wie sie anonym Geld hin und her schicken können, aber haben nicht verstanden, dass sie ein System bauen müssen, das sich selbst erhält, damit das funktioniert.
Und war das auch der Fall mit BitGold? Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ich dachte, BitGold war sehr knapp dran, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welche Komponente da gefehlt hat. BitGold von...
Ja. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, okay, aber ich glaube, bei BitGold, das war ja auch noch an Gold, also das war tatsächlich noch irgendwo mit Goldbezug, oder?
Ah, ich dachte nicht, aber du...
Also nicht, dann irre ich mich vielleicht. Nein, da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, BitGold ist nie wirklich umgesetzt worden, oder?
Richtig.
Ja, okay. Also da muss es irgendwas gegeben haben, ich weiß es jetzt auch nicht, ja. Das weiß ich wirklich nicht. Ich weiß, dass ich persönlich genau deswegen auch noch viel länger nicht an Bitcoin geglaubt habe. Also ich dachte, wir gehen zurück zu Gold und jetzt bin ich wahnsinnig dankbar. Ich bin eigentlich dankbar dafür, dass ich erst spät wirklich dran geglaubt habe, weil sonst würde ich jetzt auch das ja nicht machen, was wir jetzt machen. Wenn ich schon so früh eingestiegen wäre, dass ich jetzt ganz andere Richtungen gegangen wäre, so bin ich jetzt, ja, also ich fühle mich, also diese Powerlaw-Geschichte fasziniert mich total, weil einerseits will ich gar nicht so sehr über den Preis reden, andererseits, wenn der Preis wirklich derartig eine derartige so einen Trend verfolgt, der auch einen natürlichen Adoptionsprozess widerspiegelt, das weißt du, was das Lustigste ist? Ich habe das ja auch mit Giovanni besprochen. Es ist ja nur der Beweis dafür, was viele Bitcoiner ohnehin spüren. Also man bekommt ja nach einer gewissen Zeit, bekommt man ja eine Art Verständnis für den Preis und denkt sich, ah, okay, jetzt hat er wieder abverkauft, ah, okay, jetzt geht er wieder. Also und das Powerlaw zeigt nur, dass das wirklich einem Muster folgt, dass man das eine Art Logik verfolgt.
Ja. Absolut. Die Schwankungen damals in 2011 und 2013 zum Beispiel war eine verrückte Zeit. Die Schwankungen waren wirklich enorm. Und die gibt es einfach nicht mehr und wird es vermutlich nie wieder geben.
Außer solche Geschichten wie 2020, wenn der ganze Markt crasht. Aber selbst dann hast du nicht diese...
Selbst dann war das nicht so verrückt.
Gut, also das heißt, fassen wir zusammen, die langweiligste Bitcoin-Prognose des Jahres. wir steigen laut dem Powerlaw-Modell von Giovanni und Chris steigen wir bis in diesem Bullmarkt auf ungefähr zwischen 200 und 250.000 Dollar, richtig?
Maximum? Nicht mal unbedingt. Also ich sehe es nicht so, dass der Preis unbedingt bis zum Hochpunkt des Korridors gehen muss. Der Preis könnte auch, sagen wir, auf 100.000 steigen oder 150 und dann wieder absteigen. Das ist auch möglich. Oder da bleiben bei 100.000 jahrelang. Das ist auch möglich.
Das wäre boring.
Das wäre richtig boring, ja. Aber das ist nicht unmöglich. Ich würde auch vermuten, dass die Schwankungen in der Zukunft nicht mehr so wild sein werden wie in der Vergangenheit, weil irgendwie jeder erwartet schon, dass es diese verrückten Schwankungen gibt, die circa 4 Jahre lang dauern. Und das muss auch irgendwie priced in sein oder eingepreist sein. Wenn Leute erwarten, dass das Halving einen Effekt auf den Preis hat, dann werden sie schon früher damit umgehen, also schon früher kaufen in der Hoffnung, dass der Preis ansteigen wird. Und das schwächt dann diese Effekte. Also denke ich schon, dass es die Volatilität wird eher runtergehen als hoch.
Das stimmt, das Halving, das ist mir auch schon aufgefallen, so mit jetzt sage ich mal, das sage ich jetzt liebevoll, mit so echten Normies quasi, die Bitcoin nur aus den Mainstream-Medien kennen, da ist das Halving inzwischen auch angekommen und diese Vorstellung, ja, das muss ja jetzt steigen, jetzt war ja Halving so, ja, das schon, okay, aber dann sagen wir mal, aber wir bleiben bei, wo haben wir es, in welchem Artikel, hier, wo ist es, ja, wo hast du die Zusammenfassung gemacht, ab welchem Preis wir hier, genau. Also der Preis wird 100.000 erreichen, nicht früher als 2021 und nicht später als 2028. Jetzt haben wir also schon 2024. Das heißt, wir kommen dem immer näher, aber das merken wir eh. Und zwischen 2028 und 2037 kommt dann die Million. Mhm. Und das passt ja auch in das, was Michael Saylor gesagt hat, nicht? Dass er sieht jetzt die 10 Jahre Bitcoin-Goldrausch quasi. Jetzt ist die Phase der massiven Adoption und dann nach 20 oder Richtung 2035, 36 wird Bitcoin dann eigentlich einfach nur normal sein.
Ja, so ungefähr. Ja. Was Powerlaw auch besagt, ist, dass irgendwann Wachstum natürlich fast null ist. Und das erwarte ich nicht. Ist dann aber schwer zu sagen, weil wir reden hier von nominalen USD-Werten.
Ja, klar.
Und also wenn es weiterhin immer mehr USDs gibt, dann glaube ich, wird Bitcoin schon exponentiell wachsen. Irgendwie so wie der Aktienmarkt oder so mit, sagen wir, 7% Wachstum pro Jahr oder so. Mhm. Aber das ist in einer sehr fernen Zukunft.
Ja, klar. Das ist, irgendwann mal wächst dann nur noch mit der Geldmengenausweitung, meinst du? Ja. Ohne Adoption, sondern nur noch mit der Geldmengenausweitung. Ja, und vielleicht Adoption mit Wirtschaftswachstum und so weiter.
Ja.
Okay.
Ja, genau.
Alright. Christopher, sag mir, wo kann man dich finden, wo soll man dir folgen?
Auf hcburger.com und da steht eigentlich fast alles. Es gibt noch zwei Artikel, die nicht auf meiner Webseite sind. Die sind dann in medium.com unter Quantodian Publications. Sonst könnt ihr mich auf X folgen unter dem Namen hcburger1, also hcburger und dann die Ziffer 1.
Okay.
Nicht sehr schick, weiß ich, aber...
Mache 21 draus.
Okay, ja.
Nein, nicht jetzt. Jetzt haben wir es ja schon erwähnt. Jetzt kannst du es nicht mehr ändern. Hey, Chris, danke dir vielmals für deine Zeit. Lass uns doch das wiederholen, beziehungsweise die Einladung steht natürlich. Falls du mal Zeit hast, kommst du nach Wien ins Studio, dann können wir auch mal eine Folge aufnehmen vor dem großen Bildschirm. Dann nehmen wir alle Grafiken mit und gehen das mal detailliert durch. Das würde mir große Freude bereiten.
Ah ja, das wäre schön.
Ja, also wenn du auf YouTube nachsiehst, dann findest du meine Videos und da siehst du, wir haben so eine riesige LED-Wall im Studio, ja, und die können wir dann dafür verwenden. Das würde, glaube ich, mehr Laune bereiten als so geteilter Bildschirm. Danke für deine Zeit. Ich finde das mega spannend. Ich bin froh, dass ich endlich deutschsprachigen Content zu dem Thema machen konnte. Und ja, wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value for Value Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.